have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you got to say?
Herzlich willkommen zu den ersten Antifa-Nachrichten 2025. Für den 9. Januar 2025. Thematisch blicken wir heute unter anderem auf eine spannende Entscheidung in Griechenland nach Magdeburg und in unserem Beitrag auf den Antifaschismus in Kroatien. Gedenken der Opfer rechter Gewalt und geben noch einen Ausblick auf kommende Veranstaltungen. Aber erstmal zu den Kurzmeldungen. Los geht's. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Griechenland der systematischen Zurückdrängung von AsylbewerberInnen für schuldig befunden. Der griechische Staat wurde dabei dazu verurteilt, eine Frau zu entschädigen, die trotz ihrer Versuche, vor der Türkei Schutz zu suchen, zwangsweise in die Türkei zurückgeschickt wurde. In dem als bahnbrechend bezeichneten Urteil sprach der Europäische Gerichtshof der Beschwerdeführerin eine Entschädigung in Höhe von 20.000 Euro zu und führte Beweise dafür an, dass der EU-Staat an den illegalen Abschiebungen beteiligt war, als sie abgeschoben wurde. Es ist das erste Mal, dass Griechenland öffentlich für die Durchführung einer Politik verurteilt wurde, die es lange Zeit geleugnet hat. Und das erste Mal, dass der Menschenrechtsgerichtshof eine Beschwerde wegen Zurückdrängung durch die Behörden des Landes geprüft hat. In dem Urteil wurde festgestellt, dass die griechischen Behörden eindeutig gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstoßen haben. Wie frühere Verwaltungen haben die Behörden die Vorwürfe mit Unterstützung der Sicherheitsbehörden einschließlich der griechischen Küstenwache und der Polizei vehement bestritten, was von Menschenrechtsorganisationen als eine große Verschwörung des Schweigens bezeichnet wurde. Menschenrechtsgruppen lobten das Urteil, weil es endlich eine Praxis aufdeckt, die so weit verbreitet ist, dass Amnesty International im Jahre 2021 die illegalen Zurückschiebungen als de facto Grenzpolitik bezeichnete. Angesichts zahlreicher ähnlicher Fälle, die noch vor dem Europäischen Gerichtshof verhandelt werden, ist die erste Entscheidung als Präzedenzfall für die weitere Fälle wegweisend. Im Landgericht Halle begann am 7. Januar 2025 ein Prozess gegen einen 37-jährigen Neonazi. Der Neonazi löste im April 2024 einen Großeinsatz in Halle aus, nachdem er Menschen von seinem Fenster aus rassistisch beleidigte und mit einem Soft-Air-Gewehr bedrohte. Die Polizei fand daraufhin bei einer Hausdurchsuchung in seiner Wohnung eine Kofferbombe. Starke Zunahme rassistischer Gewalt in Magdeburg nach dem Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt. Gegenüber der Taz teilte die Beratungsstelle in Knoten mit, dass es fast täglich Meldungen bei ihm gibt. Die Organisation hinter Entknoten, also das Landesnetzwerk der Migrationsorganisation Sachsen-Anhalt, warnt Menschen mit Migrationshintergrund davor, in den Abendstunden allein in Magdeburg unterwegs zu sein. Für die Bundestagswahl wird die AfD ihren Wahlkampfauftakt am 25. Januar in der Messehalle begehen. Damit findet im Januar mit dem Bundesparteitag der AfD in Riesa gleich zwei Großereignisse der AfD in Ostdeutschland statt. Aktuell gab es noch keinen Aufruf zu einem öffentlichen geplanten Gegenprotest. Weltweit wird gerade von einem Aufschwung rechtsradikaler Bewegungen und Parteien gesprochen, Gruppierungen, die auch international vernetzt sind und sich gegenseitig unterstützen, wie zuletzt die Intervention des rechten Tech-Milliardärs Elon Musk in die deutsche politische Debatte zeigen. Doch überall gibt es auch Menschen, die sich antifaschistisch engagieren und eine Alternative bieten. Heute wollen wir in den Antifa-Nachrichten mal weit über den deutschen Tellerrand hinausschauen und nach Kroatien blicken. In einem von nationalistischen Diskursen geprägten, brutalen Unabhängigkeitskrieg löste sich in den 90er Jahren Kroatien von Jugoslawien, jenem sozialistischen und antifaschistischen Staat, der aus dem Kämpfen der antifaschistischen Partisanen im Zweiten Weltkrieg hervorging. Die nationale Identität und der nationalistische Blickwinkel auf Geschichte und Gesellschaft prägen seither die Politik in Kroatien. Neonazis und FaschistInnen treten immer wieder öffentlich in Erscheinung und versuchen sich als die richtigen NationalistInnen darzustellen. Doch es gibt auch eine lange antifaschistische Geschichte und auch heute sind viele Akteure antifaschistischer Politik unterwegs. Sie versuchen zwischen den nationalistischen Diskursen eine Alternative der Freiheit und Gleichheit aller Menschen aufzuzeigen. Wir haben mit mehreren AktivistInnen gesprochen, um ein umfassendes Bild der aktuellen Situation, Kämpfe und Strategien zu bekommen.
We do have like groups of, you know, neo-Nazis gathering.
Wir haben Gruppen von Neonazis, die sich in der Stadt versammeln und eine Bedrohung für alle darstellen, die nicht cis-hetero sind.
They are not going around beating people of color or migrant workers, even probably.
Sie gehen nicht herum und prügeln people of color oder Wanderarbeiter, auch wenn sie die nicht mögen. Vielleicht schlagen sie einen serbischen Arbeiter, sprühen herum, verprügeln ein paar alternative Kids. Vor allem gehen sie zu Fußball und Basketball spielen und verbinden sich. Sie sind keine Bedrohung für dich, wenn du herumläufst. Aber wenn du dich lautstark zu bestimmten Themen äußerst, zu linken, zu serbischen Themen, zu Themen des kroatischen Staates, dann ist es ihre Aufforderung zu handeln.
State topics, then they got their call for action.
I wouldn't say that it's very common anymore to see people outright declaring themselves as part of a fascist group.
Ich würde nicht sagen, dass es sehr häufig vorkommt, dass sich Leute offen als Teil einer faschistischen Gruppe bekennen. Und in diesem Sinne gibt es nicht wirklich eine Art von organisierter Faschistenbanden, die herumlaufen und gewalttätig werden. Es gibt jedoch zwei wesentliche Dinge, die ich sagen würde, die jetzt passieren. Eines davon ist, dass wir mit der gestiegenen Zahl von ArbeitsmigrantInnen mehr von Gruppen junger, weißer, kroatischer Männer hören, die abends MigrantInnen auflauern und sie verprügeln. Das ist zumindest der faschistische Ausdruck von irgendetwas. Und andererseits, und das ist ein bisschen komplizierter als das, hat der öffentliche Fußballverein Dinamo Zagreb seine Fangruppe, die Bad Blue Boys, und die sind sehr organisiert. Sie haben eine oder mehrere Gruppen in jedem Stadtteil Zagrebs und obwohl es sich technisch gesehen um eine Fußballfangruppe handelt, ist die Politik sehr stark rechtslastig.
It is technically speaking a football supporters group. The politics are very much hard right leaning.
Drei verschiedene Ansichten zu einem Thema. Wie präsent sind FaschistInnen in Kroatien? Das Wesentliche ist jedoch dasselbe. Sowohl in Zagreb, der Hauptstadt mit 700.000 EinwohnerInnen, als auch in Zadar, einer kleinen Küstenstadt mit 70.000 EinwohnerInnen. Der treibende Faktor hinter diesen Ausdrucksformen des Faschismus sind zwei verschiedene Tendenzen, wie Jan vom antifaschistischen Netzwerk Zagreb zusammenfasst.
Ein kroatischer nationalistischer katholischer Rechtsfundamentalismus und die vom Kulturkrieg, anti-woke, anti-queer, anti-frauen.
Es liegt auf der Hand, dass Antifaschismus dringend benötigt wird, um diese Probleme zu bekämpfen. Aber AktivistInnen stehen vor einem grundlegenden Problem, wenn sie sich mit den aktuellen Manifestationen der faschistischen Ideologie in Kroatien auseinandersetzen. Ein Problem, das sich für Nikola, einen Anarchisten aus Zadar, ganz klar ausdrückt, da er sich daran erinnert, dass es vor kurzem eine engagierte antifaschistische Gruppe in Zadar gab, die sich nach ein paar Jahren auflöste, unter anderem erschöpft von der Gegenreaktion gegen den Antifaschismus in der allgemeinen Bevölkerung.
Wir sind also nicht so aktiv wegen des Klimas, in dem wir leben und wegen des Kontextes. Es gibt ja auch nicht so viele Leute. Wir haben das Problem, dass viele Menschen in größere Städte abwandern. Das ist das Hauptproblem für uns hier.
Die Anarchistin Soll gibt eine allgemeinere Analyse über den Mangel an antifaschistischer Politik. Soll ist in Zagreb aktiv, der größeren Stadt, in die die meisten Leute ziehen, wenn sie Kroatien nicht ganz verlassen.
Generally in Croatia there is no tradition of protest. There has been in some moments.
Im Allgemeinen gibt es in Kroatien keine Tradition des Protests. Nur in manchen Momenten der Geschichte hat es sie gegeben. Sie beschweren sich in privaten Räumen, aber etwas zu tun und aktiv zu werden, das ist wirklich ungewöhnlich. Die Menschen sind so sehr darauf ausgerichtet, ein anständiges Leben zu führen oder das Land zu verlassen, und viele, die sich anfangs der Bewegung angeschlossen haben, sind weggegangen, um im Ausland zu studieren oder so. Ich glaube also, dass viele Leute sich nicht organisieren, um gegen die Probleme zu kämpfen, sondern einfach weggehen und auf ein besseres Leben hoffen.
They don't organize to fight against the problems, but they just leave and hope for a better life.
Diese Beobachtung teilt auch Jan vom antifaschistischen Netzwerk in Zagreb und verbindet sie direkt mit der Politik, für die sie sich entschieden haben.
Eines der größten Probleme, mit denen der Antifaschismus in Kroatien, aber speziell auch in Zagreb, zu kämpfen hat, ist der Kampf gegen den Geschichtsrevisionismus bezüglich dem Erbe der AntifaschistInnen in der Region, da es diese Art von Straßenpräsenz nicht gibt.
Das historische Erbe, auf das er sich hier bezieht, dominiert jeden Versuch einer antifaschistischen Politik in der Region. Denn ein entscheidender Moment in der Geschichte Kroatiens ist auch die Befreiung der Region durch antifaschistische Partisanen von der faschistischen Ustascha, die ein Vasallenstaat Nazi-Deutschlands waren. Dieser siegreiche Kampf, den die Partisanenbewegung letztlich ohne nennenswerte Hilfe von außen gewonnen hat, definiert, wie Antifaschismus wahrgenommen wird. Aber seltsamerweise ist das nach der Unabhängigkeit Kroatiens von Jugoslawien zu einem Problem geworden, obwohl der Antifaschismus auch in der kroatischen Verfassung verankert ist.
Das ist ein reines Lippenbekenntnis. Und wenn man sich viele Lehrbücher anschaut, wenn man sich anschaut, wie prominente Akademiker, die mit der dominierenden Partei in Kroatien, der HTZ, verbunden sind und Politiker dieser Parteien, den allgemeinen Diskurs darüber führen, wer die Partisanen waren, was ihre Motive waren und was sie erreicht haben, dann werden sie im Grunde als eine Gruppe von Menschen verteufelt, die eine Ära des Terrors gegen arme, unschuldige kleine Kroaten einleiteten, die von serbischen KommunistInnen schikaniert wurden.
Der Zusammenbruch Jugoslawiens in den 90er Jahren war ein Wirbelsturm nationalistischer Ideologien und der kroatische Nationalismus nutzte von Anfang an die Serben und im weiteren Sinne Jugoslawien und alles, was damit zusammenhing, wie Kommunismus und Antifaschismus, als Feindbild, um die Menschen in Kroatien für den Krieg gegen Serbien zu mobilisieren.
Es ist einfach ein echtes Durcheinander von sich überschneidenden ethnischen und nationalistischen Hassgefühlen, die alle unglaublich dumm und albern und sinnlos sind.
Die Kriege während des Zerfalls Jugoslawiens haben in ihrer ganzen Komplexität zu den vielen zersplitterten Ländern und ungelösten Streitigkeiten geführt, für die die Region noch heute bekannt ist.
Die Identität als Kroate ist sehr eng damit verbunden, nicht mehr Jugoslawe zu sein und in den Köpfen mancher Leute auch nicht mehr unter der Fuchtel der großen bösen Serben zu stehen. Und da diese Vorstellung so eng damit verbunden ist, kann alles, was in Richtung einer progressiven linken Politik geht, sofort abgeschossen werden. Die tatsächliche Fähigkeit, irgendeine Art von Fortschritt zu machen, selbst die grundlegendste und minimalste Art von sozialem Fortschritt, wird dadurch viel schwieriger. Das kann das Thema Abtreibung sein oder die Rechte von Homosexuellen. Ich meine, das kann ganz normale liberale Politik sein, die in der europäischen Welt nicht einmal besonders radikal ist.
Das antifaschistische Netzwerk Zagreb konzentriert sich daher vor allem auf die Organisation von Gedenkveranstaltungen, wobei der Schwerpunkt auf einem großen Freudenfeuer am Tag der Befreiung Zagrebs, dem 8. Mai, liegt, das von Ausstellungen und Diskussionsrunden zu historischen und modernen linken Themen begleitet wird.
Unser Kampf besteht also eher darin, die Erinnerung an den antifaschistischen Kampf und die Errungenschaften zurückzugewinnen, die wirklich eine unglaublich beeindruckende Leistung der Partisanenbewegung während des Zweiten Weltkriegs waren.
Eine sachliche und wahrheitsgetreue Darstellung der Vergangenheit wiederherzustellen. Das ist das Wesentliche, was notwendig ist, um überhaupt den Raum für eine Debatte über gesellschaftliche Veränderungen in Kroatien zu öffnen. Und hier gibt es eine Lektion für AntifaschistInnen überall. Und zwar, dass AntifaschistInnen für das Erbe des Antifaschismus als Befreiungsbewegung im öffentlichen Diskurs kämpfen müssen, um dem Wiederaufstieg des Faschismus aktiv zu begegnen und gegen sein Wiederaufleben in ganz Europa und der Welt anzukämpfen. Auch wenn Nikolas Einschätzung des antifaschistischen Aktivismus in dieser Hinsicht auf den ersten Blick nicht sehr ansprechend klingen mag.
Was machen AntifaschistInnen? Nur in Bezug auf Aktivismus würde ich sagen Konzerte und Workshops.
Aber wenn man sich die aktuelle Situation vor Augen führt, die Elmo, Nikola und Jan zuvor beschrieben haben, ist Antifaschismus heute notwendiger denn je. Im Jahr 2013 wurde in Kroatien ein Referendum verabschiedet, das die Definition der Ehe dahingegen ändert, dass sie sich nur noch auf Verbindungen zwischen einem Mann und einer Frau bezieht. Die Angriffe auf queere und transsexuelle Menschen nehmen zu. Fundamentalistische christliche Gruppen, die international und besonders nach Polen gut mit ähnlichen Gruppen vernetzt sind, verbreiten Hass, der, wie die Aktivistin Elmo betont, auch eine Gegenreaktion von AntifaschistInnen hervorruft.
Some would say dismiss it as identity politics, but you know,
Manche würden sagen, das ist reine Identitätspolitik, aber wir brauchen unsere Genossinnen am Leben. Wir brauchen alle am Leben, um das zu bekämpfen, und diese Art von Gruppen stellen wirklich eine existenzielle Bedrohung für alle dar, die nicht cis-hetero sind, und so hat diese Art von Aktivismus an Popularität gewonnen.
Der Hass gegen Migrantinnen, insbesondere gegen Arbeitsmigrantinnen aus Ländern wie Bangladesch und Indien, die über ein staatliches Arbeitsvisumsprogramm kommen, hat ebenfalls zugenommen.
Die Löhne steigen nicht, um mit den Lebenserhaltungskosten Schritt zu halten. Die Leute verlassen Kroatien, um anderswo Arbeit zu finden. Andere Leute kommen, um unsere Arbeit zu machen. Unser Staat bietet dann keinen Unterricht an, keine Methode, mit der sie sich integrieren oder die Sprache oder irgendwas anderes lernen sollen. Und irgendwie ist es immer noch die Schuld der MigrantInnen.
Die ehrliche Empörung von Jan über den unlogischen Hass ist erfrischend. Und glücklicherweise war der Hass gegen MigrantInnen bisher weniger ein Thema als in anderen europäischen Ländern, wird aber wahrscheinlich weiter zunehmen. Bei den letzten Wahlen in diesem Jahr hat die rechtsradikale Heimatlandpartei 10% der Stimmen erhalten und ist nun der Juniorpartner in der Regierungskoalition. Eine Partei, die offen das Erbe des faschistischen Ustascha-Regimes in Kroatien feiert, das für die Ermordung von 350.000 Serben, 30.000 Juden und 30.000 Roma in Konzentrationslagern verantwortlich ist, welche die Ustascha selbst betrieben hat.
Sie sind eher der Juniorpartner dieser Koalition. Sie wollen bestimmte Ministerien, die sie Gott sei Dank nicht bekommen haben. Aber es geht mehr um das Prinzip als um den tatsächlichen Einfluss, den sie haben. Ich glaube nicht, dass sie besonders einflussreich sind, aber wenn man den Wahltrends Glauben schenken darf, wer weiß, ob sie beim nächsten Mal ein größeres Stück vom Kuchen abbekommen. Wenn sie überleben, dann deshalb, weil ihr Wahlkampf auch darauf basierte, die HDZ zu hassen. Alle anderen Wahlkämpfe außer dem der HDZ drehten sich darum, die HDZ zu hassen, und dann haben sie sofort eine Regierung mit ihr gestürzt. Wer hätte gedacht, dass die rechtsradikalen Spinner unehrlich sind. Schockierend. Insgesamt ist es keine besonders positive Situation, die wir im Moment in Kroatien haben.
So herrscht unter vielen antifaschistischen AktivistInnen in Kroatien ein allgemeines Gefühl des Scheiterns, das durch den Mangel an neuen AktivistInnen aufgrund des Wegzugs von Menschen, die öffentliche Präsenz rechter Gruppen und das Fehlen einer Protestkultur hervorgerufen wird. Dieser aktuelle Zustand zeigt auch, welche Kraft die revisionistische Geschichtsschreibung entfaltet hat. Denn wie Jan erklärt, fühlt sich der Antifaschismus in den 90er Jahren bis in die 2000er Jahren hinein wirklich wie eine Bewegung in Kroatien an. Und viele der heutigen besetzten Häuser, politischen Organisationen und kollektiven Strukturen sind damals entstanden.
As far as I understand, the kind of anarchist moment of the late 90s.
Soweit ich das verstehe, ist der anarchistische Moment der späten 90er und frühen 2000er eine Reaktion. Es gibt immer noch diese radikalen, antiautoritären, linksanarchistischen, autonomen, motivierten Aktivisten, die nur weil ein sozialistischer Staat zusammengebrochen ist, mit dessen Struktur sie höchstwahrscheinlich nicht einverstanden waren, in ihren Augen nicht bedeutet, dass die Linke im Sterben liegt. Vielleicht ist es sogar eine Chance, vielleicht können AnarchistInnen hierher kommen und den Raum füllen. Und ich denke, dass sie von der überwältigenden, allgemeinen konservativen, nationalistischen Stimmung, die Kroatien ergriffen hat und in gewisser Weise auch heute noch ergreift, einfach erdrückt wurden.
Diese jüngste Geschichte ist wahrscheinlich das schmerzlichste Beispiel dafür, wie die regierende rechtskonservative HDZ und rechtsradikale Akteure durch ein revisionistisches Narrativ des Antifaschismus eine Atmosphäre geschaffen haben, in der alles Fortschrittliche in der Öffentlichkeit niedergemacht werden kann. Und dazu haben sie auch allen Grund, denn eine Sozialpolitik gefährdet alles, was sie sich während des Krieges aufgebaut haben.
Dieser Übergang nach dem Zusammenbruch Jugoslawiens war allesamt kriminell. Wir hatten ein paar problematische Teile des Übergangs mit der Privatisierung des öffentlichen Gesundheitswesens, sodass die wichtigsten Parteien und Leute, die in der Partei waren, dadurch besonders reich wurden. Wir sprechen hier von den 100 reichsten Familien aus den 90er Jahren. Sie kauften Fabriken für weniger als 1 Euro, verkauften sie nach 10 Jahren wieder und bekamen viel Geld. Einige Leute sagten satirisch, dies war ein Krieg um Quadratmeter.
Es ist der Verdienst der Hartnäckigkeit des Zagreber antifaschistischen Netzwerks und vieler weiterer antifaschistischer Gruppen, dass das Befreiungsfeuer in Zagreb heute Tausende von Menschen anzieht. Dass eine ehrliche Neubewertung des kroatischen Staates und der korrupten Vetternwirtschaft seiner Elite überhaupt erst möglich macht. und so trotz des düsteren Bildes der aktuellen Weltlage und der komplexen Vergangenheit des Landes, die den Kampf für Gleichheit und Freiheit noch schwieriger macht, findet Jan vom antifaschistischen Netzwerk in Zagreb auch Hoffnung für die Zukunft.
Die einzige gute Nachricht der letzten Parlamentswahlen war, dass dieselbe grüne linke Partei, die die Zagreber Versammlung leitet und dem Bürgermeister von Zagreb stellt, ihre Präsenz im Parlament verdoppelt hat. Und das ist gut. Eine Art linke Option ist seit ihrer Ankunft auf der Bühne ziemlich konstant gewachsen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie bald an eine Grenze stoßen. Aber hey, vielleicht liege ich falsch. Hoffentlich liege ich falsch.
Was seine eigene Organisation und die antifaschistische Politik außerhalb der formalen Regierung betrifft, ist seine Hoffnung für die Zukunft jedoch etwas verhaltener.
Hoffentlich können wir Jahr für Jahr weiter wachsen. Und dann haben wir mit größeren Kapazitäten mehr Möglichkeiten, mehr Dinge zu tun. Aber im Moment sprechen wir mit dem, von dem wir wissen, dass es funktioniert und langsam und stetig, ja.
Gerade das antifaschistische Netzwerk Zagreb ist eine der Organisationen, welche zeigen, wie eine erfolgreiche, kontinuierliche antifaschistische Organisierung aussehen kann. Und da gerade die Frage der Organisierung in einer von zunehmendem Nationalismus durchtränkten Gesellschaft auch in der BRD immer akuter wird, werden wir in den Antifa-Nachrichten nächste Woche, am 16.01., uns näher mit der historischen, fokussierten und spektrumsübergreifenden Arbeit vom antifaschistischen Netzwerk Zagreb beschäftigen. Dabei erinnern sich unter anderem auch die Opfer faschistischer Gewalt in Zagreb während des Zweiten Weltkriegs mit einer interaktiven Karte des Widerstandes, die ihr im Internet unter karrtografija-otpora.org findet. An dieser Stelle erinnern wir an die Opfer rechter Gewalt. Diese Erinnerung führen wir auch in den kommenden Wochen weiter. Über das ganze Jahr hinweg möchten wir an all jene Menschen erinnern, von denen man weiß, dass sie seit 1990 durch rechte Gewalt zu Tode gekommen sind. Informationen übernehmen wir dazu unter anderem von der Amadeo-Antonio-Stiftung, aber auch von Opferberatungsstellen und weiteren antifaschistischen Gruppen und Initiativen.
Wir erinnern an Südi Batal Kurparan. Am 1. Januar 1981 wurde dieser von Anhängern eines rechten Motorradclubs in Ludwigshafen erschlagen. In der Silvesternacht betrat Kurparan die Wirtschaft Krone und traf dort auf die Täter. Es kam zum Streit zwischen Kurparan und der Bikergruppe. Er wurde aus dem Lokal geworfen, traf aber wieder auf die Täter. Sie griffen ihn an und schlugen ihn nieder. Einige Stunden später starb Kurparan im Krankenhaus an den Folgen seiner Verletzungen. Südi Batal Kurparan ist nicht als Opfer rechter Gewalt staatlich anerkannt. Wir erinnern an Alexander Selcho. In der Silvesternacht 1990 wurde Alexander Selcho von zwei 18-jährigen Skinheads niedergestochen. Beide gehörten der neonazistisch-freiheitlichen Deutschen Arbeiterpartei an. Selcho stirbt infolge des Angriffs. Alexander Selcho ist staatlich nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Andreas F. Andreas F. wurde von einer Gruppe Neonazis in Wismar am Neujahrsabend 2007 im Alter von 30 Jahren ermordet. Andreas F. hatte zunächst mit den Tätern den Tag in der Wohnung des einen Täters verbracht. Im alkoholisierten Zustand kam es zum Streit zwischen Andreas F. und dem Sohn des Inhabers der Wohnung. Schließlich wurde extreme körperliche Gewalt gegen Andreas F. angewendet. Er stirbt an den Folgen. Das Gericht sah bei den Tätern durch Alkoholabhängigkeit verminderte Schuldfähigkeit. Bis auf den Jugendlichen sieht das Gericht bei allen Tätern eine Zugehörigkeit zur rechten Szene. Eine rechte Motivation der Tat sieht das Gericht trotzdem nicht. Andreas F. ist staatlich nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Chalatim Kesim. Am 5. Januar 1980 griffen in Berlin Mitglieder der faschistischen Grauen Wölfe eine Gruppe von KommunistInnen an, die Flugblätter verteilte. Unter den Angegriffenen befindet sich auch der Lehrer und Gewerkschafter Chilatin Kesim. Er wird dabei tödlich verletzt. Chilatin Kesim wird nicht als Opfer rechter Gewalt staatlich anerkannt. Wir erinnern an Ingo Ludwig. In der Nacht zum 5. Januar 1992 griff eine Gruppe aus mehr als einem Dutzend rechter Skinheads mehrere Besucher in einer Diskothek an. Einer der Besucher war Ingo Ludwig. Dieser stirbt kurz nach dem Angriff an Verletzungen, die ihm dabei zugefügt wurden. Ludwig ist staatlich nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Lothar Fischer. In der Silvesternacht 1990 wird der 31-jährige wohnungslose Lothar Fischer von einem angetrunkenen jugendlichen Skinhead zusammengeschlagen. Der schwerverletzte Lothar Fischer stirbt am 6. Januar an den Folgen der gewaltvollen körperlichen Misshandlung. Lothar Fischer wird nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Uriallo. Am 7. Januar 2005 verbrennt Uriallo in einer Polizeizelle in Dessau. Die Todesumstände sind bislang nicht hinreichend aufgeklärt. Justiz und Polizei vertreten lange die These, dass sich Jallo selbst angezündet haben soll. Die Initiative Break the Silence in Gedenken an Uriallo setzt sich seit Jahren für die Aufarbeitung des Falles ein. Wiederholte unabhängige Gutachten legen nahe, dass Jallo bereits vor seinem Tod mehrere Knochenbrüche zugefügt wurden. Im neueren Brandgutachten wurde ebenfalls gezeigt, dass Jallo sich aufgrund körperlicher Fixierung nicht selbst angezündet haben kann. Die Generalstaatsanwaltschaft behauptet weiterhin, dass Jallo sich selbst angezündet habe. Uriallo ist nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt.
Zum Abschluss der Antifa-Nachrichten hier noch ein paar Veranstaltungshinweise. Das Alarmphone feiert 10-jähriges Jubiläum. Unter dem Motto No Reason to Celebrate, Only to Continue to Fight kann man sich zwischen dem 10. und 11. Januar die Arbeit des Seenotrettungstelefons genauer ansehen. Darüber hinaus finden am Freitag eine Vernissage, eine Filmvorstellung mit anschließender Frage-Antwort-Runde statt, bevor es am Samstag mit weiteren Diskussionsrunden weitergeht. Los geht's am 10. Januar um 17 Uhr im Aquarium hinterm Südblock in der Skalitzer Straße 6 in 10999 Berlin. Es wird um Anmeldung unter ap-berlin@posteo.de gebeten. A100 Wegblasen lädt am Freitag zum antinationalen Neujahrsempfang ins About Blank ein. Los geht's mit Lesung inklusive Gespräch mit Kilian Jörg und Tadizio Müller um 20 Uhr. Ab 22 Uhr findet dann dort eine Party statt. Kuratiert wird diese dabei vom Pieps-Kollektiv. Stattfinden wird das Ganze am Markgrafendamm 24C in Berlin. Am Samstag startet der AfD-Bundesparteitag in Riesa. Dagegen gibt es antifaschistischen Protest von mehreren Bündnissen. Wie sie planen, berichtet einer der AktivistInnen gegenüber Radio Korax.
Wir starten am Samstag um 7.45 Uhr am Bahnhof in Riesa mit einer Zubringerdemonstration, die dann direkt zur Arena in Riesa führt, wo die AfD am Wochenende ihren Bundesparteitag abhalten wird. Und dort auf dem Parkplatz vor der Arena wird dann um 9 Uhr eine große Kundgebung starten mit zahlreichen RednerInnen, Live-Musik, Infoständen und einer Teeküche, die auch geplant ist.
Für eine gemeinsame Anreise, ihr informiert euch auf dem Planloskalender für Leipzig oder auf dem Stressfaktorkalender für Berlin sowie auf widersetzen.com. Am 14. Januar kommt es zu der alljährlichen Luxemburg-Liebknecht-Demonstration, welche seit 1990 in Gedenken der beiden ermordeten Revolutionären stattfindet. Los geht's am Dienstag um 10 Uhr am U-Bahnhof Frankfurter Tor in Berlin und dann zieht die Demonstration zur Gedenkstätte der SozialistInnen in Friedrichsfelde. Das waren die Antifa-Nachrichten für den 9.01.2025. Bleibt stabil.
You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?